Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Wie immer möchte ich zu Beginn der Folge meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady danken. Danke Ronja, Sophia, Christina, Susanne und Isabel. Ohne diese Unterstützung wäre Große Töchter nicht möglich. Und wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr einfach für ihn bezahlt, und zwar unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die heutige Folge hat einen sehr freudigen Anlass, nämlich den 20. Geburtstag des Kosmos-Theater. Anlässlich dieses Jubiläums durfte ich mit Barbara Klein und Veronika Steinböck über eben dieses Kosmos-Theater und insgesamt über feministisches Theater sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Veronika und Barbara, danke, dass ihr euch Zeit nehmt heute. Ich beginne meine Folgen immer mit: Wer bist du und was machst du? Nachdem ihr heute zwei seid bei mir, wer seid ihr und was macht ihr?
Ich bin jetzt im Moment Pensionistin, Regisseurin, Kabarettistin, Sprecherin und Drehbuchschreiberin, genau. Und ich war die Gründungsintendantin des Kosmos-Theater, um das es ja heute geht, und habe es 18 Jahre lang geleitet.
Und dein Name ist Barbara Klein, das sollte man auch
sagen. Mein Name ist Barbara
ja,
Klein. Genau.
Ja. Ja, ich bin die Veronika Steinböck und ähnlich durchwachsener Lebenslauf. Ich bin ursprünglich eigentlich Schauspielerin, habe dann auch als Regisseurin, Produktionsleiterin, Theaterpädagogin, Festivalkuratorin gearbeitet und seit genau 2 Jahren bin ich jetzt die künstlerische Leiterin des Kosmos Theater.
Nachdem die Barbara aufgehört hat mit der Leitung.
Staffelübergabe, genau.
Genau, hast du es übernommen. Was ist denn das Kosmos Theater genau?
Also ein Wiener Theater und Diskursraum, der vorrangig Künstlerinnen gewidmet ist, und zwar Künstlerinnen vorrangig in Entscheidungspositionen, ihnen Raum gibt für ihre Sichtweisen und Interpretationen. Also im Kosmos geht es und ging es vorrangig um Autorinnen und zeitgenössische Stücke, Choreografinnen, Regisseurinnen, Performerinnen, und parallel dazu um kulturellen, um feministischen Diskurs.
Ja, das hat sich auch nicht geändert. Es ist weiterhin, es steht dazu, dass es ein feministisches Haus ist, das weibliche Stimmen fördert und auch prinzipiell die Gender Balance im ganzen Theaterbetrieb. Und das bleibt weiterhin so, dass wir uns mit Rollenklischees auseinandersetzen und Stereotypenbilder von Geschlecht und Sexualität aufbrechen. Und ich habe da ein schönes Zitat von der Lori Penny, denn wir können nur werden, was wir uns vorstellen können, sagt sie. Und ich glaube, dass dieses Kosmos-Theater genau der perfekte Ort dafür ist, um so einen Vorstellungsraum, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, um das Bewusstsein zu schärfen, das im Endeffekt prinzipiell für ein besseres Zusammen aller Menschen, sage ich jetzt mal.
Ich würde dann gern später noch allgemeiner über feministisches Theater sprechen oder was das überhaupt genau bedeutet. Mhm. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz gerne aufs Kosmos Theater konkret zurückkommen, weil es wird ja heuer 20. Da ist meine Frage, von wem wurde es gegründet und mit welchem Ziel und wie? Das war ja zu Beginn eine sehr bunte Geschichte. Barbara, möchtest du da vielleicht was dazu erzählen?
Genau, also gegründet wurde es als Erfinderin und Entwicklerin des Konzepts von mir und auch als Organisatorin einer Bewegung, die sich dann entwickelt hat, die sich ungeheuer stark dafür engagiert hat. Das Ganze war ein Jahr nach dem ersten Frauenvolksbegehren und es hat zum ersten Mal eine österreichweite Vernetzung gegeben für eben dieses Frauenvolksbegehren zwischen autonomen Frauen und Parteifrauen und auch katholischer Frauenbewegung und ganz vielen verschiedenen Frauenorganisationen. Und wir haben diese Vernetzung gehabt, diese Kanäle gehabt. Wir wurden, also ich bin eine der Mitbegründerinnen des ersten Frauenvolksbegehrens und das wurde genauso abgeschmettert wie das zweite. Und das war irgendwie diese Sehnsucht nach einem Room for One's Own, nach Virginia Woolf, einfach diese Sehnsucht nach einem Raum, wo wir uns ausdrücken können, künstlerisch und politisch. Die haben dann alle sozusagen als, möchte fast sagen, Trostpflaster mitgetragen. Und das war eine ungeheure Bewegung und das hat dann auch zu einer Besetzung eines Theaterraums geführt, der eigentlich der freien Szene versprochen war und dann aus verschiedenen Möglichkeiten einen achtjährigen Dornröschenschlaf geschlafen hat. Und wir haben diesen Raum besetzt. Das war das ehemalige Porno-Kino Rondell in der Innenstadt in Wien. Und wir haben dort 10 Tage und 10 Nächte lang Kunst gemacht. Und zwar in einem Ausmaß ist diese feministische und weibliche Kunst entstanden, wie ich mir sie ja in meinen kühnsten Träumen nicht zu erhoffen gewagt habe. Und dort wurden wir dann sozusagen rauskomplimentiert, aber wir haben auf der Straße weitergemacht, am Ballhausplatz weitergemacht. Wir haben die Kunstsektion im Bundeskanzleramt besetzt. Wir haben einfach hartnäckig, und zwar wichtig heute im Gegensatz zu den digitalen Protesten, wir haben es mit körperlicher Anwesenheit, permanenter, penetranter Anwesenheit geschafft, dass wir dieses Haus zwar nicht bekommen haben, sondern ein Ersatzobjekt, das wir auch selber haben finden müssen, aber es hat geklappt und dann wurde es dieses ehemalige Kino in der Siebensterngasse und es wurde dann gleich mal der Kosmos Frauenraum und wurde nachher umbenannt in Kosmos Theater.
Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann diese Räumlichkeiten am Siebensternplatz bekommen habt? Oder warum genau diese Räumlichkeiten auch?
Also die Kunstsektion beziehungsweise der damalige Kunstkanzler Viktor Klima war so ein Wettbewerb zwischen den Jungs von Porgy und Bess und den Frauen vom Frauenraum. Und es hat dann geheißen, ja, die Frauen bekommen was, die Jungs bekommen jetzt dieses ehemalige Pornokino, aber die Frauen werden etwas angeboten bekommen und es muss halb so groß und halb so teuer sein, wie entstandene Porgy und Bess. Und natürlich wurden uns doppelt so teure und doppelt so große Projekte von dieser Kunstsektion angeboten. Man muss wissen, also es wurde alles versucht, um uns nicht zu frustrieren, also nicht öffentlich zu desavouieren, aber hinten herum hat man uns jedes Hackel ins Kreuz gehauen, das nur irgendwie ging. Mhm, ja. Und ein reiner Zufall, dass meine Kollegin und Freundin Christa Schweigel, mit der ich auch Kabarett gespielt habe und auch jetzt wieder spiele, die ums Eck vom Kosmos Kino gewohnt hat, dort den Zettel draußen angeklebt gefunden hat, zu vermieten. Und in dem Moment haben wir schon den Fuß in der Tür gehabt.
Was war denn das erste Stück, das dann im Kosmos Theater gespielt wurde?
Das hieß Königinnen, war von der explizit feministischen Dramatikerin und Theatermacherin Lili Axter. Regie hat Corinne Eckenstein geführt, die heutige Leiterin des Theater Dschungel. Und es hat von einem fiktiven Museum berühmter Frauen gehandelt, in dem Virginia Woolf, Juno Barnes und Audre Lorde aufeinandertreffen. Ein wunderbares Stück.
Was hat sich jetzt am und im Kosmos Theater mit der Zeit verändert, Veronika? Oder beziehungsweise auch, was war dir wichtig zu ändern, als du die künstlerische Leitung übernommen hast?
Sagen wir mal, wichtig war mir, die Tradition fortzusetzen. Die feministische Tradition, das war schon mal das Allerwichtigste. Dass ich auch die Auflagen, dass in den Leading-Teams einer Produktion vermehrt Frauen vorkommen müssen, das ist eine schöne Aufgabe, dass die Stereotypenbilder da permanent gebrochen werden und dass man da sozusagen, ich sage jetzt immer, dass man feministisch Theater macht, also nicht feministisches Theater, sondern feministisch Theater macht, was auch mit bis in die Produktionsbedingungen hinein mitspielt, ein wichtiger Aspekt ist. Organisatorisch hat sich wahnsinnig viel geändert, weil ich den Luxus habe, dass ich mir die Leitung des Hauses jetzt mit meiner Partnerin Gina Salis-Soglio als kaufmännische Leiterin teilen kann. Und ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie die Barbara Klein das in ihrer Person vereint hat, diese beiden doch sehr gegensätzlichen Aufgaben, die da zu bewältigen sind. Und habe jetzt sogar seit einem Monat den Luxus, ich glaube, das ist ein Luxus, von dem Barbara oft geträumt hat, dass ich eine Dramaturgin an meiner Seite habe. Das heißt, ich kann mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren auf den intensiven Austausch mit den Autorinnen und Regisseurinnen und den Kollektiven auch aus der freien Szene. Also ich habe da ein bisschen mehr Zeit und Muße und um da einfach noch länger zu suchen, sage ich, also ich empfinde das als Luxus, länger zu suchen und einen ausgeklügelten Spielplan zu erstellen. Das ist, was sich auch, finde ich, ein bisschen geändert hat, ist, dass, weil ich aus der Theaterbranche komme, dass ich die Profilschärfung des Hauses ein bisschen mehr mit dem Fokus auf Sprechtheater gerückt habe. Also es ist vielleicht, es bietet jetzt, könnte man jetzt negativ sagen, nicht mehr ganz so die Vielfalt, weil Barbara hat ja da auch Clowninnen-Festivals und Gender-Festivals und Musiktheater auch in den Raum gebracht und mit Performance gearbeitet und viel mehr mit Tanz auch, als ich das jetzt mache. Kann noch kommen, sagen wir mal, jetzt im Moment ist es so, dass es doch ziemlich sprechtheaterlastig ist, mit weiblicher Autorenschaft, hauptsächlich weiblichen Teams und auch die Förderung und Ermutigung von Frauen im Theaterbetrieb, das ist gleich geblieben.
Mhm. Wir haben jetzt schon öfters, oder ja, ihr beide und ich auch, haben schon öfters das Stichwort feministisches Theater verwendet. Ich würde jetzt gerne von euch beiden wissen, was das für euch bedeutet.
Also Frauen und anderen, die sich da einordnen, eine Stimme zu geben, ihre Lebenswege und Haltungen beleuchten, die sonst wenig im Mittelpunkt stehen, bestehende politische Strukturen kritisch betrachten, Wege zu einer gleichgestellten, gerechten, sozialen Gesellschaft suchen, würde ich sagen.
Veronika, du hast angesprochen, dass es nicht nur darum geht, feministisches Theater zu machen, sondern feministisch Theater zu machen. Was ist denn damit gemeint?
Naja, dass man den inklusiven Aspekt des Feminismus nicht aus den Augen verliert und im Sinne einer Solidarität und Stärkung nämlich aller gesellschaftlichen Minderheiten für Diversität den Theaterraum öffnet. Ich glaube, ich mag das nicht so gerne, wenn man das so gegeneinander stellt, was war früher oder was war dann danach oder was macht man anders, sondern man geht mit der Zeit, Frau geht mit der Zeit und es hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren auch in der gesellschaftlichen Debatte sehr viel ergeben. Es gibt auch viele Rückschläge. Gerade jetzt müssen wir wieder sehr aufpassen. Also man kann da nicht genügend immer wieder den Blick schärfen drauf, was und das auch als sagen wir mal als Seismograph sehen, so einen Theaterraum. Wo müssen wir uns jetzt eben schärfen? Wo müssen wir wach bleiben? Genau, so würde ich das eigentlich, aber sonst alles unterstützen, was die Barbara vorhin auch gesagt hat.
Mhm. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Also wie kann man in der Praxis Theater feministischer machen oder feministisch machen? Was unterscheidet feministisches Theater da von anderen Theaterformen?
Also ich würde sagen, Ganz wichtig ist dabei zu verstehen den Unterschied zwischen klassischem Theater, jetzt mache ich auch Schwerpunkt auf Sprechtheater, weil es da einfacher ist, klassisches Theater und zeitgenössisches Theater. Ja, das klassische Theater verwechselt durchwegs Mann mit Mensch. Frauen kommen vor als Opfer, als Vergewaltigte, sollen möglichst bald sterben, sind irgendwie Trophäe, ja. Aber es gibt ganz, ganz wenige Stücke und da, also auch eigentlich fast keine, im klassischen Theater, in denen Frauen wirklich eine nicht nur eine stücktragende Rolle spielen, sondern wo sich wirklich um ihre Einstellung, um ihre Bilder, um ihren Charakter wirklich alles gruppiert. Ja, umgekehrt ist das 99% der Fall. Also ist es ganz wichtig, dass wir natürlich nicht sagen, jetzt klassisches Theater darf man nicht mehr sehen, aber man muss es sehr unter dem Gender-Aspekt sehen, man muss es sehr scharf umreißen, diskutieren, man muss aufpassen, dass Kinder, Jugendliche das nicht schlucken, das macht die Corinne Eckenstein im Theater-Dschungel wunderbar, ja, diese Gender-Perspektive schon in jungen Menschen zu wecken und sie kritisch gegenüber der klassischen Literatur auch, dem klassischen Theater, überhaupt der gesamten Klassik gegenüberzustellen. Das ist wahnsinnig wichtig und diese Aufgabe hat das Kosmos übernommen, natürlich nur als kleiner heißer Tropfen, als kleiner Tropfen auf einem heißen Stein und ist aber ein ganz wichtiger Aspekt und ich wünsche mir ja hunderte Kosmos-Theater, ja, um da etwas ins Lot zu bringen, ja.
Wie sehr schlägt sich das denn jetzt, also in den großen Häusern sozusagen in Wien sieht man ja, dass es kaum Stücke gibt, die von Frauen geschrieben wurden, wo Frauen Regie führen und so weiter. Wie sieht es denn mit dem Geschlechterverhältnis aus auf allen möglichen Ebenen bei euren Produktionen? Also wie viele Frauen führen Regie, wie viele Dramaturginnen, wie viele Stücke sind von Autorinnen geschrieben, nicht von Autoren? Wo ist der Unterschied zu den großen klassischen Häusern?
Also im Moment ist es so, dass wir gerade jetzt diese Jubiläumssaison 1920 eigentlich bis auf eine Koproduktion ausschließlich Frauen auf der Bühne, nein, ausschließlich regieführende Frauen geplant. Also es wurden ja leider nicht alle Produktionen konnten gezeigt werden. Dass das Verhältnis auf der Bühne so circa 80-20 ist, weil wenn man Texte nimmt von Frauen, dann ist oft auch, dass viele Frauen auch auf der Bühne stehen, jeden Alters, und dass wir auch in unserer Teamposition 9 Frauen sind und ein Mann. Also das Verhältnis ist schon sehr zugunsten der Frauen nach wie vor. Und was vielleicht wo ich einen großen Schwerpunkt setze, ist, dass das Publikum, dass wir da nicht unbedingt diese 80-20% haben, weil ich habe A, den Vorteil, dass es inzwischen eine junge Generation von Männern heranwächst, die dem Feminismus auch schon sich anheften oder beziehungsweise feministisch eingestellt sind, und dass ich versuche mit dem Spielplan, der für jeder Mann und jeder Frau etwas bieten soll, auch ein heterogenes Publikum anzuziehen. Und ich glaube, dass es inzwischen so ist, wenn ich so den Einlass mache, dass eigentlich die Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau und auch zwischen Jung und Alt sich sehr annähert an einen Gleichstand. Das ist mir wichtig. Und zu den großen Häusern, wenn ich da jetzt noch sagen darf, das ist natürlich ganz dramatisch, dass jetzt auch gerade in Wien eigentlich alle großen Tanker wieder mit männlichen Intendanten besetzt sind. Das ist nicht etwas, was nur Wien auszeichnet, sondern das haben wir im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich. Und da ist ja die Karin Bergmann zum Beispiel als diese klassische Troubleshooterin, die eingesetzt wird, wenn es gar nicht mehr anders geht und dann wieder gehen darf, wenn und von einem Mann ersetzt wird, wenn es dann wieder okay ist. Das ist eine Frauen in Leitungspositionen ist ein reproduziertes Muster, das man auch in der Privatwirtschaft oder überall findet. Und das ist ein Problem. Da gibt es, finde ich, auch schon ein Umdenken, aber das, die sogenannten weiblichen sozialen Kompetenzen da auf den Frauen zuzuschreiben, das macht dann eben auch die Theatersprache und die Ästhetik und das, was auf den Bühnen gezeigt wird, dann schon wieder sehr, sehr bedauerlich klein.
Mhm. Du hast es eh gerade angesprochen, also in Wien gab es ja bis vor kurzem eigentlich zwei Häuser, die von Frauen geleitet wurden. Einerseits das Burgtheater von Karin Bergmann, auf die ist jetzt Martin Kuschei gefolgt. Und dann Anna Badora im Volkstheater wird jetzt abgelöst von Kai Voges. Das heißt, alle großen Häuser werden jetzt von Männern geleitet. Und du hast auch schon angesprochen, Veronika, das ist jetzt nicht nur in Wien so, sondern es ist ein Muster auch im gesamten deutschsprachigen Raum. Warum glaubt ihr, ist das so? Warum sind gerade die Theater so männlich dominierte, warum ist das so ein männlich dominierter Bereich?
Also ich glaube, dass es erstens mal das Imperium schlägt zurück. Es gibt eine Quotenregelung für Männer, die heißt so, jetzt war schon mal eine Frau in der Leitung, jetzt können dann 5 Männer nachkommen, das ist ja wohl Gleichstellung, oder? ich denke, es gibt auch, also das habe ich in meiner langen, jahrzehntelangen Wiener Erfahrung am Theater, das hatte die Veronika den Luxus gehabt, das ein bisschen von außen zu betrachten, habe ich mir unzählige Mal gesehen, dass einfach Nichtskönner, denen man in der Politik etwas zu verdanken hat, also die man abschieben muss auf einen Job, die landen in der Kultur, weil irgendwie gibt es das Märchen, da braucht man nicht viel zu können. Ne? Mhm. Also ich rede jetzt nicht von Theaterintendanten, sondern also von Kulturpolitikern und diversen Jobs, die es in der Kultur so eine Mittelschicht gibt, ja, wo sich einfach dann die weißen Elefanten verstecken, denen man also einen Gefallen schuldig ist oder deren Partei man einen Gefallen schuldig ist. Ja. Und da gibt es naturgemäß auch viel mehr Männer als Frauen. Also Frauen lässt man ja fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn sie irgendwo irgendwas angerichtet hat oder gar nicht angerichtet hat, sondern einfach in Ungnade gefallen ist. Ja, also da braucht man nicht für einen Job zu sorgen. Für Männer wird gesorgt und da gibt es unverhältnismäßig viel Nichtskönner in Kunst und Kultur.
Mhm. Also nicht nur die Leitung der Häuser wird meistens Männern überlassen, sondern auch, also es gibt wenig Stücke von Regisseurinnen, die gespielt werden im deutschsprachigen Raum. Zumindest ist das mein Eindruck. Martin Kuschei, der jetzt das Burgtheater ja leitet, hat zu seinem Antritt in einem Standard-Interview mal gesagt, also sinngemäß, es gäbe nun mal zu wenige gute weibliche Regisseurinnen und das würde, also er will ja die Qualität auch sozusagen hochhalten. Wie seht ihr das? Also ist es tatsächlich so, dass es zu wenig Regisseurinnen gibt, die gut genug sind, um ihre Stücke im Burgtheater zu inszenieren?
Es gibt ungeheuer viele nur schlechte Stücke von Autoren und mittelmäßige bis schlechte Regisseure. Ich würde da immer mal bei den Männern ansetzen, ne? Die sich trauen, über Frauenqualitätsurteile zu sprechen und die selbst kein Animo haben, irgendwas Interessantes auf die Bühne zu bringen.
Ich muss sagen, dass ich solche Sprüche also wirklich als sexistisch empfinde. Ich fühle mich da schon angegriffen und dass man solche unbedachten und überheblichen Äußerungen von, sage ich jetzt bewusst überspitzt, alten weißen Theatermachern liest und hört, das ist nichts Neues. Auch der Frank Castorf hat ja unlängst in der Süddeutschen ähnlich abschätzig über Regisseurinnen die hat er verglichen mit seiner Haltung zum Frauenfußball, der ihn eben einfach nicht interessiert. Ich wenn ich weise sein will, dann kann ich auch sagen, ich sehe darunter eine tiefliegende Angst vor dem Verlust auch der Pfründe, auf denen sie sitzen. Und zum Beispiel im letzten Jahr hat ja das Berliner Theatertreffen in seiner Auswahl der 10 besten Inszenierungen einer Saison die Quote eingeführt. Also es werden jetzt Regisseure und Regisseurinnen zu gleichen Teilen eingeladen. Und ich spüre jetzt auch an E-Mails und Anrufen, dass händeringend im Moment von den großen Tankern, ich rede jetzt vom gesamtdeutschsprachigen Raum, inszenierende Frauen gesucht werden. Ja, also ich finde, das ist auch etwas Positives, weil da kommt Bewegung in die Szene und diese männerdominierten Lobbys, ist auch ein großes Lobbytum, werden zumindest mal ein bisschen aufgebrochen. Und es ist zum Beispiel jetzt in Karlsruhe, das ist ein Fünf-Sparten-Haus, die haben in der letzten Saison alle Produktionen in weibliche Hand gelegt und sind damit nicht schlecht gefahren. Also da war nichts zu spüren von, das ist jetzt gar nicht mehr spannend, das Theater, im Gegenteil. Und was lustig ist, ist, dass das Kosmos-Theater das eigentlich schon seit 20 Jahren macht und damit auch ganz gut fährt und damit auch eine dieses kleine Kosmos-Theater in Wien, sage ich jetzt einmal frech, auch eine Vorbildfunktion für die großen Häuser hat. Das ist schon bemerkenswert. So sehe ich das.
Ich finde auch, dass es von Subventionsgeberseite unbedingt eine alternative Quotenregelung geben müsste, und zwar unter Androhung von Subventionsentzug für große Bühnen. Die haben einfach einen gewissen Anteil von Künstlerinnen in Entscheidungspositionen zu beschäftigen. Es gibt 52% Frauen in unserer Gesellschaft und von denen gehen ungefähr 70% Frauen bilden das Publikum, nicht nur im Kosmos, überall. Ja, überall ist der Anteil von Frauen, die Interesse an der Kunst zeigen, auch anderen Kunstsparten natürlich, 70% zu 30%, die schleppen dann vielleicht noch den Ehemann mit oder den Freund, aber in Wahrheit sind das die Frauen, die aktiv oder mehrheitlich die Frauen, die aktiv Kunst konsumieren, ja. Und vielleicht sollten wir auch nicht Männer darüber entscheiden, welche weiblichen Regisseure und Autorinnen gut sind, ja. Und um beim Sport zu bleiben, es entscheiden ja auch nicht die Sommerrodler, wie der Hahnenkamm gesteckt wird.
Ja, es kommt dann noch hinzu, dass das so weitläufig ist, weil ich habe jetzt, ich kriege ja wöchentlich von Theatertexte, das ist so ein Internetportal, wo mit vielen, in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Verlagen Theatertexte verschickt werden als neue Theatertexte, ja. Und da bekomme ich in der letzten Woche 27 Anregungen, was für neue Stücke jetzt am Markt sind. Von diesen 27 sind fünf Stücke von Frauen, davon sind 3 Märchen. Nichts gegen Märchen, aber das ist dann diese schwarze Box von Kinder- und Jugendtheater, will ich überhaupt nicht absprechen, wie wichtig das ist, aber nur im Vergleich von 27 vorgeschlagenen Stücken sind 3 Märchen dabei, die von Frauen sind, und die 2 anderen sind Monologe von Frauen, die halt über Frauenthemen reden, ne? Das habe ich jetzt gerade erst bekommen. Ich weiß nicht, ob die gerade sehr, sehr wenig Input haben und deswegen nur das weitergeben können. Aber so etwas ist erschreckend, weil man ja weiß, dass bei der Unität zum Beispiel in Graz habe ich recherchiert, wie viele Abgängerinnen von Autorinnen da sind oder wie viele da auch gefeiert werden und Stücke inszeniert werden und zum Retzhofer Dramapreis geschickt werden und so. Da ist ja das genau umgekehrt. Da sind dann von 27 Autorinnen sind, sage ich mal, 20 Frauen und 7 Männer. Also in der Ausbildung sind wir da schon teilweise auch bei den Schauspielerinnen, auch bei den Regisseurinnen einen Schritt weiter. Aber es ist noch immer da so eine Mauer dazwischen, ne, die einen wahnsinnig macht.
Eben, was du angesprochen hast, Veronika, das Fraueneck, ne, das ist ja etwas, was mir auch 20 Jahre entgegengebracht wurde. Ja, das ist dann so ein Fraueneck, da gibt's dann die Frauenthemen. Es gibt überhaupt keine Frauenthemen. Es gibt nur alle Themen dieser Welt und Frauen, die sich dazu äußern.
Veronika, du hast die Mauer angesprochen, auf die Frauen stoßen, auch im Theater, als Autorinnen und als Regisseurinnen, aber auch offenbar in den Häusern, wenn es darum geht, in Leitungspositionen zu kommen. Was kann man tun, jetzt entweder auf politischer Ebene oder innerhalb der Kulturszene, um diese Mauer abzureißen?
Ja, das Erste, was man tun kann, ist, dass man sie beschäftigt. Also, dass man, das gebe ich ehrlich zu, jetzt anhand des Beispiels von diesem Verlag, dass man da teilweise länger suchen, tiefer graben, sich mehr informieren muss. Also, das ist jetzt so, es wird einem nicht serviert, sondern man muss da ein bisschen, genau, sich konkret damit auseinandersetzen. Dann kann man natürlich sich verbünden. Das ist ja sowieso immer das auch eine Stärke, dass man sozusagen zusammenarbeitet mit verschiedensten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Autorinnenstammtisch eingerichtet, wo sich die Autorinnen, die in Wien gerade aktuell schreiben, einmal in den Monat treffen können. Und die haben herausgegeben eine Art Manifest, unter Anführungszeichen, das sind Mindeststandards für ein besseres Theater. Und da benennen sie ganz genau, worauf man achten muss und wenn man ein Theaterleiter, Theaterleiterin ist, was wir auf der Bühne sehen wollen, was wir, genau. Und das haben die sehr pointiert und lustig aufgeschrieben und haben da natürlich sehr lange auch darüber diskutiert, was ist das Wichtigste. Und eigentlich ist der Plan, dass man diese Mindeststandards an jedes Haus im deutschsprachigen Raum schickt oder auch über die ganze Welt. Und jeder und jede, die an der Spitze eines Hauses und Entscheidungsmacht hat, steht, die sollte das mal so eine Checkliste machen. Was davon erfülle ich? Fallen mir sofort 5 Autorinnen ein, wenn ich gefragt werde, wer mir da, oder Regisseurinnen, ne? Also, dass man da mit den Betroffenen permanent sich austauscht, das ist auch ein empowernder Moment natürlich, wenn sich Gruppierungen treffen, die gleichen Anliegen oder auch die gleichen Grenzen permanent spüren. Und was man noch tun kann, ist, was wir als kleines Haus, sage ich mal, auch noch besser können, dass wir die auch ranlassen, auch wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, wohin etwas führen soll. Aber Theater ist immer auch Scheitern und auch bei großen Inszenierungen sollte das auch, dass man sie machen lässt. Also dass man ihnen die Chance gibt, das auszuprobieren. Und das Letzte ist auch, dass man permanent darauf hinweist. Also das mache ich schon auch, dass ich auch Verlagen zurückschreibe und sage, solange ihr euer Programm nicht ändert, seid ihr, glaube ich, nicht die richtigen Ansprechpartner für mich. Oder dass man auch bei großen Häusern im Spielplan gehe ich immer wieder durch. Was wird da gezeigt, wer inszeniert, und weise dann auf eine kollegiale, freundschaftliche, aber bestimmte Art dann schon darauf hin, dass ich sage, das ist doch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also das geht doch nicht mehr, so kann man doch nicht mehr. Ne? Das ist so das, was ich so sehe.
Barbara, was würdest du notwendig finden, um diese Mauer niederzureißen?
Ja, genau das, was die Veronika macht. Wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, das braucht man in jeder Großstadt. Wir brauchen es auch am Land, wir brauchen es überall. Und Kunst ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für diese Forderungen, für dieses Vorausgehen in puncto Gleichstellung. Und gerade in der Kunst sind wir gerade in Österreich so hinten nach, also so reaktionär und wiederholen immer das Gleiche. Auch in der Staatsoper, jetzt ist da das neue Programm vorgestellt worden. Das ist, also bis auf den Henze gibt es nicht eine einzige zeitgenössischen Komponisten, und von einer Komponistin ist überhaupt nirgends die Rede. Muss ich besonders eine Lanze für die Musik brechen. Komponistinnen, Musikerinnen sind wirklich das allerletzte Glied in der Kette der Förderungen, der Beachtung, der Chancen zu geben. Ja. Also da muss man auch von Staats wegen immer wieder, appelliere ich daran, der Staat hat dafür zu sorgen, dass Gleichstellung hergestellt wird. Er hat es Jahrzehnte, Jahrhunderte lang verabsäumt. Jetzt muss er eingreifen, und zwar über die Förderpolitik, über Anreize. Mehr, so wie die Veronika sagt, Chancen zu geben, zuzulassen, auszuprobieren, und wir werden dahinter kommen, dass sich eine ganze Welt eröffnet, ja, weil natürlich haben Künstlerinnen andere Lebensläufe, andere Erfahrungen, eine andere kreative Zugänge, die vielleicht anders sind, müssen nicht sein. Aber auf jeden Fall gibt es nicht die gleiche patriarchale, reaktionäre Art, mit Kunst umzugehen. Das ist Frauen weitgehend fremd. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber ja, und da auch für die Kunstkonsumentinnen und Konsumenten eröffnen sich da neue Welten, meiner Ansicht nach. Und das hat man am Kosmos gesehen und das sieht man heute am Kosmos und auch an vielen anderen, also viele nicht, an wenigen anderen, ja, wie zum Beispiel die Drachengasse auch oder eben der Dschungel, auf den ich auch ganz besonders hinweisen möchte.
Das wäre eben eine nächste Frage gewesen, wo außerhalb des Kosmos-Theaters findet denn im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch nur in Wien, wenn man es mehr eingrenzen möchte, sonst noch feministisches Theater statt, eurer Meinung nach?
Da schweigen wir beide.
Ja. Naja, auf jeden Fall, man muss das schon sagen, dass in den Klein- und Mittelbühnen, wir sind ja da auch ein bisschen koordiniert als der Pakt Wien, so eine Plattform für die Klein- und Mittelbühnen in Wien, dass natürlich da auch die Leitungspositionen zu gleichen Teilen aufgeteilt ist. Ist ja klar, je prekärer die Situation von einem Haus, umso mehr Frauen sind dann auch da. Und da muss man schon sagen, dass ein feministisches Bewusstsein in dieser Kategorie sowohl von Brut als auch WUK, als Book Performing Arts, als auch Dschungel eben oder als auch Drachengasse natürlich, dass ich da keine Sorge habe, dass das Publikum Sachen zu sehen gibt, die unhinterfragt Stereotypen wiederholen. Also da ist schon eine große Aufmerksamkeit da. Im deutschsprachigen Raum habe ich Karlsruhe erwähnt. Das sind zwei Frauen, die Hauptintendanz hat ein Mann, aber die Schauspielleiterinnen sind zwei Frauen, haben auch sehr, sehr stark feministisch. Ich finde auch, dass auch das Gorki in gewisser Weise sehr auf Diversität und Inklusion setzt und auch einen starken feministischen Zug hat. Also man muss schon sagen, ich finde schon, dass sich da in den letzten 20 Jahren einiges getan hat, aber was Autorinnenschaft zum Beispiel betrifft, immer noch zu wenig.
Und vor allem die großen Festspiele in Österreich, ja, also da kann man nur weinen, ja.
Na total, ja.
Regensburg, Salzburg oder die Wiener Festwochen, man kann nur weinen. Also das ist spurlos an ihnen vorübergegangen bisher. Ja.
Und das Traurige ist eben diese verpasste Chance, dass da diese Vorbildwirkung oder dass man eben, dass wir ja auch ein Publikum haben, die da drin, die da hinrennen und sich das anschauen und die Kunst genießen. Das ist das Traurige, dass wenn man das nicht aufbricht, man muss auch beim Publikum ansetzen. Ne? Und wenn man das immer dasselbe vorsetzt und das wird ja nicht mehr hinterfragt dann. Ne? Und wie soll sich denn da ein kritisches Publikum dann auch entwickeln, wenn es immer nur die gleichen Macher-Checks da vorgesetzt so bekommt.
Wir können nur dorthin, wo das Publikum auch mitkommt. Das ist ein völlig richtiger Aspekt. Diese Wechselwirkung, ja, wir können nicht dem und wir wollen nicht dem Publikum Abende vorsetzen, die sie nicht verstehen können. Wir müssen uns gemeinsam entwickeln und Gender ist ein ganz, ganz weites Feld für diese gemeinsame Entwicklung. In der Kunst, ja, in der bildenden Kunst muss man sagen, es ist schon also ein großer Lichtblick, weil ja auch der Feminismus in der Kunst letztlich in der bildenden Kunst begonnen hat, in der Performance-Kunst begonnen hat. Die sind jetzt vielleicht auch schneller, ja. Es gibt also das Frauenmuseum in Vorarlberg in Hittisau, es gibt das Frauenmuseum in Bonn, es gibt auch in Belvedere wunderbar feministische Ausstellungen oder Ausstellungen über Feministinnen, ja. Also da gibt's schon, da rührt sich doch einiges mehr jetzt auch in großen gut subventionierten Häusern als am Theater.
Warum glaubst du, ist das Theater da so langsam im Vergleich zu anderen Kulturinstitutionen?
Ja, weil es halt in Österreich so eine Tradition gibt. Ja. Ich meine, da gibt es ja ein Publikum, das geht in die Josefstadt, weil man in die Josefstadt geht und weil man einander dort da ist ja die Pause viel wichtiger als das, was dazwischen oder davor oder danach passiert. Ja. Da spielen ewig die gleichen Stücke auf die gleiche Art und die brauchen das. Gut, soll sein, aber auch dort könnte man ihnen was unterjubeln, was sie halt einmal ein bisschen aus ihrem Dauerschlaf rüttelt oder ein bisschen erschreckt oder was auch immer. Ja. Also auch da, es gehört überall Bewegung hinein, auch in die Sommerbühnen, die immer doch glauben, dass sie nur zur Belustigung da sein müssen. Aber es gibt ja auch ganz vergnügliche Themen, die auch sehr belustigen können, die aber trotzdem einen Gender-Aspekt haben. Also da ist wirklich ein weites Feld zu öffnen.
Ja, ich glaube auch, dass das die Tradition, das ist als in Österreich ganz explizit, ich habe 18 Jahre in Deutschland gelebt, da ist es eine andere Art von Tradition, das wurde, glaube ich, auch zum UNESCO-Kulturerbe, die deutsche Theaterlandschaft erhoben, glaube ich, irgendwann einmal, weil sie so vielfältig ist, dass die Tradition mutlos macht, also dass man aus Angst mit der Tradition zu brechen, und Abo-Publikum hat auch den wirtschaftlichen Aspekt, dass diese Angst lähmt, um Neues zu wagen und da mal die Türen aufzumachen. Das, glaube ich, ist dann in Österreich, gerade wenn man so die Festspiele betrachtet, steht dem sehr, sehr entgegen, einem mutigen Schritt.
Ich habe als Schauspielerin vor 100 Jahren angefangen am Volkstheater in Wien, war dort 4 Jahre engagiert und damals, ja, also das muss ich nachzählen, ist jetzt 40 Jahre her, da hat es ein Sonderabonnement gegeben. Das hat, also ich habe gespielt, da war zu Zeiten des Direktor Gustav Manker und vorher hat es den Leon Epp gegeben. Und der Leon Epp hat ein Sonderabonnement gegründet, also muss man sich vorstellen, in den 70er Jahren. Und das hat dann der Gustav Manker übernommen. Und da wurde auch für ein sehr konservatives Abo-Publikum ein extra Abonnement geschaffen, das hat dann nur 4, 5, 6 Mal gespielt worden, aber das waren moderne Stücke, natürlich noch kein Gender-Aspekt damals, aber es waren moderne Stücke, etwas, was die Sehgewohnheiten des Publikums durcheinander gerüttelt hat, und es war auch kein Zwang, dorthin zu gehen, es konnten sich Leute nur dieses Sonderabo kaufen, aber schon damals hat es also Schritte gegeben, die es ja heute und seitdem nicht mehr gibt.
Mhm. Also das ist jetzt vielleicht eine sehr offensichtliche Frage, aber warum ist denn gesamtgesellschaftlich gesehen feministisches Theater wichtig? Was kann Theater bewegen?
So eine kleine Frage zwischendurch.
Ja.
Ja, ich habe schon gesagt, für mich ist Theater so ein Vorstellungsraum, also Vorstellung sagt man ja auch, so ein Möglichkeitsraum. Ne? Ich glaube, dass das A ist es natürlich die Versammlung, ne? Das ist ja klar. Menschen treffen ja gerne zusammen und tauschen sich gerne aus und erleben gerne etwas gemeinsam. Ne? Das wird man dann dadurch, dass die Versammlungsräume jetzt immer mehr ins Netz verschwinden und früher ja auch die Universität viel mehr vielleicht ein Versammlungsraum war oder ein Diskursraum. Ne? Ich glaube, oder die Kirche war auch so ein Raum. Diese Räume werden immer spärlicher besucht und ich glaube, dass auch die Hauptkraft, die ist meine kitschige Annahme, dass das deswegen den Zauber des Theaters oder die Wichtigkeit des Theaters nie von irgendetwas anderem abgelöst werden wird, weil dieses direkte Zusammentreffen und gemeinsam etwas erleben, das ist ein Wunsch und eine Sehnsucht, die wird nicht aufhören im Menschen. Und jetzt hat man durch das Spiel auf der Bühne die Möglichkeit, dass man behaupten kann die ganze Zeit, und dadurch kann man ja auch in Visionen hinein, man kann man kann Räume öffnen, die in der begrenzten Welt des alltäglichen Seins nicht so leicht zu, die kann man auch für sich alleine erleben, wenn man ein tolles Buch liest oder eine gute Musik hört, aber dieses gemeinschaftliche Erleben von so einem Möglichkeitsraum, das hat man jetzt, sage ich einmal, nur im Theater, dieses Direkte. Und ich glaube, dass das, ich glaube, die Barbara hat das einmal gesagt, es wird es nicht verändern, aber es sind so kleine Schritte, es kratzt immer wieder ein bisschen an der Oberfläche, dass man da sich vielleicht bestimmter Vorgänge oder bestimmter Visionen und bestimmter Fantasien bewusst wird und da einen Teil davon dann mit nach Hause nimmt und den dann spreadet in seinem Umfeld. Also das, glaube ich, das ist die Kraft. Und je ehrlicher wir mit diesen Geschichten, die wir da erzählen, umgehen und je berührender die auch sind, in welcher Form auch immer, und dann verbunden mit dem Kunstgenuss einer Ästhetik und auch eines Handwerks, wie toll das gemacht ist, dann sind wir da auf einem guten Weg, werden auch weiterhin diesen Weg gehen.
Es ist ganz wunderbar, ne? Das ist ein... nur ergänzend dazu, gebe ich dir völlig recht, Veronika. Es ist so ein magischer Raum. Es passiert eine Spielabmachung. Alle wissen, die da oben auf der Bühne oder da unten, je nachdem, spielen jemand. Das sind sie nicht. Sie spielen jemand und das Publikum folgt ihnen dorthin. Und über Empathie wird das auch zu ein oder anderen, identifiziert sich oder steht dieser Figur kritisch gegenüber. Ja, jedenfalls wird das Publikum mitgenommen und bestimmt auch gleichzeitig wieder den Abend, weil jede Vorstellung ist ja anders. Ja, also da gibt es ja eine magische Energie zwischen Bühne und Publikum und alles basiert auf dieser Spielabmachung. Wir tun so, als ob auf der Bühne und das Publikum folgt. Ja? Und damit kann man Denkräume öffnen, Gefühlsräume öffnen, weil vielleicht würde dieser Mensch im Publikum nie auf die Idee kommen, das so zu handhaben oder anders zu handhaben oder so zu fühlen oder sich so zu verhalten. Und jetzt, wenn wir ihn mitnehmen mit all dieser Empathie, oder sie mitnehmen, dann passiert das. Ja? Und das ist das oft kürzer als Denkanstöße bezeichnet oder so. Aber es ist viel mehr. Es ist Magie.
Genau. Dieser magische Moment, wenn alle drinnen sitzen und das Licht ausgeht und kurz bevor es beginnt, das ist ja der Moment, nach dem ich mich ja jetzt im Moment am meisten sehne, das kann man, das glaube ich auch als nicht so theateraffiner Mensch, das ist etwas ganz was Besonderes.
Und dass das was Besonderes ist, können ja die Leute hoffentlich bald wieder sehen. Und zwar schon sehr bald, weil, wie gesagt, das Kosmos Theater wird ja 20 heuer. Und ihr habt ja ein Programm dazu auf die Beine gestellt unter dem Titel Stay with the Trouble. Jetzt gehe ich davon aus, dass es da angesichts der Corona-Krise einige Änderungen gibt, weil, soweit ich das verstanden habe, kann dieses Programm ja nicht wirklich live stattfinden. Also was ist da jetzt aktuell noch geplant und wo kann man sich das und wie anschauen?
Ich meine, das Lustige an dem Titel ist ja, dass wir uns ja eigentlich an Donna Haraway mit ihrem Buch Staying with the Trouble orientiert haben und da ein bisschen geklaut haben, dass wir es aus rechtlichen Gründen dann Stay with the Trouble genannt haben. Und das war ja schon vor 3 Monaten eigentlich diese Entscheidung für den Titel. Und der Titel hat ja jetzt nochmal eine ganz aufgeheizte, noch dazu neue Bedeutung, ist aber in dem Denken und in diesem inspirierenden und hoffnungsvollen Schreiben von Donna Haraway trotzdem. Also da passt beides, sage ich mal. Und wir hatten also richtig ein fettes Programm. Wir haben da viel Herzblut reingelegt, haben für so eine Festwoche. Die Entscheidung war, dass wir ein Festival nicht hauptsächlich mit Theaterproduktionen füllen, weil wir die eh das ganze Jahr über spielen, sondern wir wollten also richtig ein vielfältiges Angebot an Impulsen bieten unserem Publikum, um so eine feministische Position 2020 zu markieren. Das war uns wichtig und haben deswegen Gäste, auch internationale Gäste unter verschiedenen Themenschwerpunkten eingeladen zu Vorträgen, Diskussionen, Workshops, Performances, die sozusagen ermächtigend und aber auch methodisch vertiefend einen guten Weg in die Zukunft weisen. Und wir hatten da den Klaus Teweleit zu toxischer Männlichkeit eingeladen und die Luise Meyer und die Dr. Bitchway als Keynote-Speakerinnen. Und wir hatten einen Gastspiel aus Basel und eine Lecture-Performance von Jean Müller und einen Stadtspaziergang mit der Petra Unger und eine Fotoausstellung von der Bettina Frenzel, unserer Fotografin. Und bis hin zu einem Symposium zu der Widerstandskämpferin Irma Schwager. Also wir hatten da richtig mit Musik und Ebo und die Jelena Boboschan und Jasmo. Und es tut richtig weh, uns natürlich, weil wir viel Arbeit da reingesteckt haben und für unser Publikum auch richtig traurig. Ja, und jetzt muss man auch sagen, dass das extra gefördert wurde ein bisschen durch das Bundeskanzleramt und dass man da spürt, dass da die Bereitschaft da ist, weil diese Förderung wurde nicht zurückgenommen, auch wenn wir das in diesem Ausmaß jetzt im Mai, am 15. Mai ist der Geburtstag geplant haben, nicht durchführen können, sondern wir teilen das jetzt auf. Wir legen jetzt einen Teil dieser Festwoche in das Internet, ins Netz. Wir haben einen extra Blog eingerichtet auf unserer Cosmos-Homepage, damit auch Menschen, die nicht unbedingt bei Facebook oder Instagram oder wie die alle heißen, dass die das auch über unsere Homepage sehen können. Und da wird halt jetzt, wie sind wir auch nicht die Ersten, und wir werden es versuchen, möglichst gut zu machen, da wird jetzt Verschiedenes gestreamt. Also das fängt am 11. Mai an mit einem Streaming von Das Werk, Jelinek. Das hatten wir die Premiere im Jänner. Das wird mit einem Live-Chat, nennt man das jetzt, und mit der Regisseurin und dem Produktionsteam kann man sich das gemeinsam, soweit das halt geht, aber dass man da gemeinsam draufdrückt und sagt, jetzt schauen wir uns das gemeinsam an, und nachher unterhalten wir uns über den Chat, was uns daran gefallen hat, wo wir Fragen haben und wie wir Beifall spenden wollen. Dann haben wir, dann zeigen wir den 10-Jahres, es gab zum 10-jährigen Jubiläum, hat die Barbara, denke ich, mir einen Auftrag gegeben oder haben sie gemeinsam gestaltet, einen Film 10 Jahre Kosmos Theater. Das ist auch ganz lustig, weil das genauso in der Mitte liegt, und den schauen wir auch gemeinsam an und unterhalten uns mit Menschen, die da von Anfang an dabei waren. Dann haben wir eine Lesung, Best of Drama Queens, die war natürlich live geplant, ist eh klar, mit 20 Texten, gelesen von 10 Schauspielerinnen, auch live, die feministische Literatur der letzten 100 Jahre abdeckt. Und am 15. selber haben wir zum Glück die Petra Unger, die sehr bekannte, denke ich mir, Stadtspaziergängerin, Petra Unger, die haben wir darauf angesetzt und uns mit ihr geeinigt, dass wir einen virtuellen Stadtspaziergang machen mit Audiofiles, die man sich runterladen kann, und sie wird sozusagen auf den Spuren von widerständigen Theatermacherinnen kann man da, im freien Raum wird man sich ja wohl bewegen dürfen, kann man sozusagen sich diese Files runterladen und so einen Stadtspaziergang machen. Und ganz zum Schluss, jetzt am 15. selber, haben wir dann diese Lesung, und anschließend mit Musikerinnen, mit denen wir schon öfters zusammengearbeitet haben, so Wohnzimmer, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber so nennt sich's, Wohnzimmerkonzerte. Und dann werden wir gemeinsam virtuell mit Sekt anstoßen, und wir versuchen das. Genau, so, dass wir dem Kosmos die Ehre gebühren. Und ganz kurz möchte ich noch erwähnen, dass wir aufgerufen haben zu Glückwünschen, so von WegbegleiterInnen und AktivistInnen der ersten Stunde und auch KünstlerInnen, die jetzt noch am Kosmos arbeiten, und dass wir da eine Flut von der Kulturstadträtin angefangen, auch Jelinek hat was geschrieben, dass wir da eine Flut von Glückwünschen, die werden wir immer wieder so einstreuen. Und die wichtigste Sache, das ist dann schon ein Blick in den Herbst, wo ich leider noch nicht weiß, wann es anfängt, dass wir diese tollen Keynotes, Speakerinnen und die Workshops und auch einen großen Vernetzungstag, dass wir das im Herbst aufgeteilt, so pro Woche oder sagen wir mal pro Monat einen großen Tag machen, wo wir dann eine Edition, eine Real Edition hoffentlich über die Bühne bringen.
Mhm. Du hast schon gesagt, das Festival jetzt wird im Internet stattfinden. Wo können die Leute das finden?
Also am besten geht man auf unsere Homepage, das ist www.kosmostheater.at, und da gibt es ein Kästchen, das heißt Blog, und da ist jetzt schon ein Countdown den hat die Bettina Frenzel gestaltet mit uns zusammen, so die mit Inszenierungsfotos oder mit den Best Moments von den letzten 20 Jahren, so ein Countdown. Und da wird dann auch alles, kann man alles sich anschauen, was gestreamt wird, kann im Chat dabei sein und ist, genau, und gleichzeitig wird das ja wahrscheinlich dann auch das meiste auch auf Facebook dann übertragen, aber man kann auf unserer Homepage das alles finden.
Sehr schön. Gibt's noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe und was euch noch besonders wichtig ist, dass ihr noch loswerden wollt? Zum Schluss.
Ja, weiter so. Einfach weiter so. Ich finde es so großartig, wie die Veronika und die Gina das übernommen haben und weiter ausgebaut haben und kreativ sind und voller Frische und Stärke da einsteigen. Ich bin geplättet und das nichts Schöneres wünscht man sich, wenn man so ein Baby in die Welt gesetzt hat und es jetzt in der am Ende der Pubertät abgeben kann und es zu blühen beginnt. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein.
Ja, und man muss auch ein bisschen sagen, dass wir uns in ein gemachtes Nestchen gesetzt haben und dass ich ganz persönlich auch dankbar bin, dass ich nicht mehr so viel streiten muss, nicht mehr so viel, das wäre vielleicht auch gar nicht, hätte ich gar nicht so die Kraft und die Energie dazu, sondern dass wir in diesen 20 Jahren, das spürt man auch jetzt, uns da einen, dass da für uns ein, also dass für das Kosmos-Theater ein Platz erkämpft wurde und dass es jetzt auch mit einem partnerschaftlichen und sagen wir mal im Großteil Verhältnis zu unseren Subventionsgebern und auch zu allen anderen, die da wichtig sind für uns, dass es, dass das ein guter Austausch ist und dass man schon auch sagen muss, dass diese furchtbare Krise trotzdem da auch, dass man sich, dass da so eine Solidaritätswelle oder so ein gemeinschaftliches Kämpfen füreinander, wir stehen auch sehr ein für die freien Gruppen, denen es jetzt schon einmal wieder ganz anders geht als uns als Institution. Wir sind da natürlich besser dran in der jetzigen Situation. Schauen wir mal, wie das dann in 2 Jahren ist, wenn der große Sparstift rausgezückt wird. Aber dass da schon, dass ich mich da einfach wahnsinnig wohlfühle in dem Haus und dass ich glaube, dass das sich auch auf unser Publikum, dass das auch abschlägt, dass sich das überträgt und dass wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind.
Ja, ich hoffe, es schalten möglichst viele ein ab 11. Mai. Ich werde alle Links in die Shownotes tun, damit die Leute da einfach nur draufklicken müssen.
Ja, super.
Und ja, genau. Ja, danke euch. Danke für eure Zeit und die interessanten Einblicke.
Ja. Ich danke dir vielmals für die Einladung.
Sehr gerne.
Danke. Ja. Alles Gute.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Vielen lieben Dank Barbara und Veronika für das sehr interessante Interview und danke an euch fürs Zuhören und alles, alles Gute zum Geburtstag an das Kosmos-Theater. Unter kosmostheater.at findet ihr alle Infos zum Online-Programm, das anlässlich des Geburtstages auf die Beine gestellt wurde. Unter großetöchter-podcast.at findet ihr diesen Podcast. Ihr findet ihn außerdem auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Große Töchter findet ihr außerdem auf Facebook, auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr mir ein E-Mail schreibt unter großetöchterpodcast@gmail.com. Wenn ihr Große Töchter gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie ich bereits im Intro ausgeführt habe, am besten, indem ihr unter steadyhq.com/großetöchterpodcast für Große Töchter bezahlt, indem ihr dort ein Abo abschließt. Das Abonnieren des Podcasts selbst ist ja gratis und soll auch gratis bleiben. Allerdings ist Große Töchter gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch supporten, indem ihr auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgebt, indem ihr euren FreundInnen vom Podcast erzählt und diese Folge auf Social Media teilt. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.